Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, herzlich willkommen. Sie hören die Hörbar Rust als Radiosendung oder als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit, hat 8 Songs aus ihrem Leben herausgesucht. Und um wen es sich heute handelt, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Ein schöner Tag. Sie spazieren ein bisschen herum und laufen auf eine Brücke zu. Dort steht ein Mann in einem Strahlenschutzanzug und kippt irgendeine Flüssigkeit aus einem leuchtend gelben Fass in den darunterliegenden Fluss. Wie reagieren Sie? Die gerade beschriebene Szene hat stattgefunden als einer von zahllosen kurzen Videoclips in einem Unterhaltungsformat namens Comedy Street. Sie erinnern sich bestimmt, das lief über viele Jahre. Immer wurden ahnungslose Passantinnen oder Passanten Zeuge absurder Szenen. Immer lief die Kamera mit und fast immer war er für das Geschehen verantwortlich. Simon Gosejohann, der im Laufe seiner bisherigen Karriere schon 3 Comedy-Preise einheimste. Der 1976 in Gütersloh geborene Comedian hatte stets einen Hang zum Absurden. Irgendeinen Quatsch macht er eigentlich immer. Davon konnte man sich beispielsweise auch in Joko und Klaas Duell um die Welt überzeugen. Jetzt steht ein neues Projekt an. Und das ist auch lustig. Aber nicht nur.
Herzlich willkommen, Simon.
Hallo, danke schön. Ja, hi, hi.
Und voller Genugtuung habe ich gelesen, dass du im Jahr 2019 offenbar selbst reingelegt wurdest beim Klassiker, bei der Mutter oder dem Vater aller Kamera, versteckte Kamera-Projekte. Verstehen Sie Spaß?
Ja, ist mir so passiert. Ja, richtig.
Was ist da passiert?
Wie war das noch? Da habe ich bei so einer Serie mitgespielt. Und dann gab es ein Test-Screening für diese mini-kleine Serie, da habe ich mich schon gewundert. Und
also die wurde aufgelegt extra, nur die gab es nicht vorher schon, sondern das
doch,
war...
Doch, doch, es war eine reale Testserie vom SWR und ich hatte eine mini-kleine Rolle. Und dann gab es ein Test-Screening und alle Testzuschauer haben mich total verrissen und gedisst so. Ja, ist eigentlich ganz gut, aber der Gosion geht gar nicht. Und ich war aber parallel dazu in so einem separaten Raum und konnte mir das anschauen.
Wie schrecklich.
Und war so ein bisschen irritiert. Ich dachte, ist jetzt nun so schlimm, dieser kleine belanglose Auftritt. Ja, da habe ich ganz schön, habe ich eine Breitseite gekriegt, kassiert. Ja, ist auch okay. Ja, zu meinen Hochphasen ist auch mal vor mir das Auto dann nicht bei grün rübergefahren, nicht? Und dann wurde ich im Rückspiegel beobachtet und habe ich mich natürlich gefragt, so, ey, was los? Fahr doch, Mann, Alter, ist grün. Mhm. Ja, hat sich der Typ dann kaputt gelacht. So, dass so ein paar Seitenhiebe gab es schon mal hier und da.
Ein bisschen,
ne?
Ja, man, die ausgleichende Gerechtigkeit.
Ja, wie man hinausruft. So schallt es aus dem, wie man in den Wald ruft, so schallt es wieder zurück. Ja.
Und ein Jahr später, nee, noch im selben Jahr, glaube ich, 2019, warst du dann auch wiederum der sogenannte Lockvogel und hast jemanden in so eine Situation gebracht. Weißt du das noch, wie das war und wer das war?
Habe ich gemacht? Also ja. Oft habe ich sowas gemacht. Wen habe ich denn da?
Das
schon wieder
in
die Bredouille. 2019.
Also auch für Verstehen Sie Spaß, offenbar.
Achso, da war ich, für die habe ich gar nicht so viel gemacht. Was habe ich denn 2019 gemacht? Da weiß ich gar nicht. Da war die Welt noch in Ordnung, ne? 2019 ging es mir gut.
Jetzt verstehe ich, worauf du anspielst. Ja. Auf 2020. Das ist da dieses markante Datum des Jahres.
In meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also in meinem Leben.
Nee. Ja, also für mich war es tatsächlich rückblickend, hat sich gar nicht so viel verändert, also verglichen mit so vielen anderen Biografien. Also das ist das Irre, ne, dass wir alle unsere Geschichte erzählen können und es gibt Leute, die noch nie so viel gelitten haben wie 2020 und auch 21 vielleicht mit beruflich oder die sich aufgeschwungen haben, neue Ideen hatten. Also ich werde immer zu den Leuten gehören, die sagen, okay, ich höre mir deine Geschichte an und ich kann auch empathisch sein, aber für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, war das nicht schlimm. Auch als ich krank geworden bin, war das nicht so schlimm wie für andere Menschen. Was war für dich denn das Schlimmste bislang an der Pandemie? Wir tun immer so, als sei sie überstanden. Wir haben uns jetzt einfach damit arrangiert. Das ist jetzt endemisch geworden. Keine Ahnung.
Pandemie, da hast du schon recht. Da war ich auch eher so ein Glückskind eigentlich. Hatte da auch nicht so viele Schwierigkeiten mit. Ne? Ich war gerade Vater geworden, was ja auch später nochmal unser Thema ist. Und der Kleine war eh noch nicht groß genug für die Kita. Also wir mussten eh zu Hause bleiben. War dann halt dann so eine etwas ausgeprägte Elternzeit. Mhm. Und ja, und ich habe dann ein paar Mal gequizt bei Sat.1 und dann war das Jahr auch schon wieder rum.
Gequizt bei Sat.1, das ist Berufssprache und du meinst damit, dass du eingeladen wurdest in verschiedene Formate und dann da...
So kann man sagen, genau, im Fernsehstudio, das ging irgendwie, damals war ich ein paar Mal bei Ruth Moschner, Quiz hieß das, Buchstabenbattle. Und siehe da, dann
schon
hatte
war Silvester.
Ich, schon, ja, so kann man sagen, ja genau.
Ich frage mich, wenn man eingeladen wird zu solchen Quizshows, hast du nicht die Befürchtung, dass du dich komplett bis auf die Knochen blamierst, wenn so, das kennen ja schon, also ich kenne es, viele kennen das, wenn man mit Freunden und Bekannten, früher spielte man Trivial Pursuit oder andere Sachen, wo es eben darum ging, ach, das ist doch ganz einfach, das ist doch das im Hürdenlauf 1952, das war doch diese Frau aus Nepal und alle so, und ja.
Du hast völlig recht, da habe ich Angst vor, weil ja auch die Blamage öfter schon mal eingetreten ist. Ich habe mir ernsthafte Gedanken gemacht über das Allgemeinwissen. Ich hab mich gefragt, gibt es allgemeine Fakten über das Allgemeinwissen? Wie kann man das beurteilen? Es ist einfach Glück und Pech, ne? Man kann es nicht. Mal hat man einen guten Tag, mal einen schlechten. Ich weiß nicht.
Früher ging, ich glaube, es gab so einen Timeslot, in dem es ging. Und in diesem Timeslot gab es aber keine Literatur, was ich weiß, weil ich danach gesucht habe. Ich habe so, als ich, weiß ich nicht, so Mitte 20 war oder auf die 30 zuging, habe ich so gedacht, ich komme mir oft vor wie so ein Blender. Nee, das werde ich dann jetzt auch ganz korrekt gendern. Blenderin,
ja.
Weil ich einfach vieles, was ich in der Schule gelernt habe, vergessen habe, weil es einfach viele Bereiche im Leben gibt, ob geografische Sachen oder auch politische Sachen, die ich nicht gut einordnen kann, die ich zweimal gelesen oder gelernt habe, die aber wieder aus meinem Kopf rausrutschen und ich wollte unbedingt dieses verdichtete Wissen einfach nochmal aufnehmen und mir merken. Und ich habe nach Literatur gesucht und die gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Es gab nur so Taschenbücher mit Multiple Choice und das ist ja nicht dasselbe. Wenn du dich dann zwar auf die richtige, du kommst auf die richtige Antwort, aber du kannst es nicht herleiten, weil du hast es irgendwann schon mal gehört.
Das ist
ne?
was anderes,
man will ja auch immer noch ein bisschen was lernen oder das soll so Sinn ergeben. Und das war so eine Phase, als auch das Internet noch relativ überschaubar war. Und dann wuchs und schwoll ja alles innerhalb kürzester Zeit an. Und auch die Berechnungen überschlugen sich, dass das Wissen der Menschheit plötzlich alle 2,5 Jahre sich so verdoppelte. Also man kam auch plötzlich gar nicht mehr hinterher. Und selbst Spezialistinnen und Spezialisten, keine Ahnung, zum Beispiel Wissenschaftlerinnen, konnten nicht mehr all das wissen, was in ihrem jeweiligen Bereich eigentlich Usus war oder was man so wissen sollte, weil es immer mehr Möglichkeiten gab, sich irgendwie an Wissen zu kommen.
Ja, das exponentielle Wachstum.
Ja.
Und es kamen natürlich neue Generationen, wovon ich ein bisschen profitiert habe, weil, was du sagst, ich habe natürlich auch versucht, irgendwie dieses konventionelle Allgemeinwissen irgendwie mir zu merken, ja, aber keine Chance. Ne, gibt ja diese schönen Begrifflichkeiten, unnützes Halbwissen und so. Ne? Solche Sachen hat man sich oft gemerkt. Oder bei mir ging es ja auch immer so eine Richtung, dass ich mir diesen ganzen Filmscheiß gut merken konnte. Der 50er, 60er, 70er, 80er. Musikalisch.
Und das Beste von heute.
Und musikalisch war ich auch nicht so gerade der konventionelle Pop-Rock-U2-Hörer. Ne? Und so Comics-Krams. Und das ist doch dieser nerdige Einschlag, der ist doch von den jüngeren Generationen, die so ein bisschen Gaming-orientierter sind, viel mehr aufgegriffen worden. So. Dass ich manchmal auch eigentlich okay bin. Ich kann auch mal okay sein in so einer Quizshow.
Und es geht ja auch um die Haltung dazu, dass, weil du sagst, jüngere Generationen. Ich habe dann vor vielleicht 10 Jahren mit einer Frau gesprochen, die 15 Jahre jünger ist als ich. Und die sagte dann, das weiß ich auch alles nicht, aber das kann ich ja nachgucken. Das heißt, sie ist mit einer ganz anderen Haltung da auch rangegangen. Sie fühlte sich auch gar nicht,
darf ich mir das Gedächtnis abgewöhnen? Ja, ich habe ein paar, ne, das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe, als Google dann kam.
Wobei darf ich mir jetzt, und dann kommt der Stromausfall. Ich glaube, es ist so dieser, der klassische Mittelweg, ne, also auch nicht nur aufs Navi verlassen, sondern schon auch gucken, dass man beim Roten Haus links abbiegt und dann diese ganz lange Straße mit den vielen Bäumen und so. Kann nicht verkehrt sein, da auch mal drauf zu achten.
Ja.
Weiß ich nicht.
Der Mittelweg klingt gut.
So, deine erste Musik.
Ja, meine erste Musik.
Ich glaube, noch nie hat jemand die Communards mitgebracht.
Also schon 20.000 Millionen Mal?
Nein, wirklich nicht.
Ey, also pass auf, wir hatten früher also britische Besatzungszone und wir hatten BFBS, aka SSBC. Und dann haben wir fresh aus London die Top of the Pops Folge gesehen. Ja, da wart ihr noch alle hier irgendwie, da habt ihr alle noch David Hasselhoff gehört.
Nein. Süß, ganz süß.
Nee, was habt ihr gehört? In den Mitte der 80er. Also ihr habt noch die letzte Stock Aitken Waterman Nummer gehört und ich aber schon die nächste als Top 1. Und dann kam wirklich die neue Nummer 1 und das war Jimmy Somerville, der ja vorher, glaube ich, bei Bronski Beat war. Oder so. Genau. Das war alles für mich zu speziell. Das habe ich alles nicht gecheckt als Kind. Und dann kam er aber neu mit den Communards und hat da einen hingeschmettert und ich war hart Fan und ja, 8 oder 9 und dann konnte ich das auch mir schon richtig aufnehmen auf Kassette. Das war so richtig haptisch auch. Haptisch mein erstes Lieblingslied.
Schade, dass jetzt gerade die Musik lief, weil das Gespräch, das wir parallel dazu geführt haben, hat mir auch gut gefallen.
Ja, ja.
Denn es ging los, dass du sowas sagtest wie, ich hab das total gefeiert, ich wusste auch als Kind noch gar nicht, was gay ist und so. Ne? So daran haben wir es aufgehängt.
Ja, weil Jimmy Somerville, Communards, keine Ahnung, aber seine Vorgängerband, Bronski Beat, die standen in der Bravo mit Wir sind schwul, wir sind schwul. Na und, werden sie, glaube ich, nicht gesagt haben, das hat hier der ich will jetzt nicht die Words von Herr Wowereit biten, aber wir sind schwul, so. Und das war so Thema, aber ich bin auch der Kleinste zu Hause, nicht? Ich war in
also du wusstest, du willst damit sagen, dass das für dich schwul, dass du wusstest nicht, was das ist, das gab's nicht, das gab's nicht in Niehorst und in Gütersloh. Auch, oder zumindest so hast subtil, du davon nicht.
So subtil gab es das schon.
Also was heißt das?
Es gab Lebensgemeinschaften, gleichgeschlechtliche, und das war auch okay. Aber da habe ich, also ich war da noch nicht in dem Alter, um das zu hinterfragen. Meine älteren Cousinen waren da und meine älteren Brüder, die haben sich alle so über dieses Schulthema unterhalten. Es ging an mir vorbei. Dachte, das ist irgendwie so, ja, eine Attitude oder irgendwie. Gut, also in so frühen Jahren das so offenkundig preiszugeben, hat natürlich auch viel mit Attitude zu tun. Denke ich mal, dass das auch in London dann auf einer Art Pioniere waren, denke ich mal so. Ne? Anfang der 80er, weiß ich nicht.
Es ist, und das, da sind wir dann auch hingekommen, dass es natürlich heute, nee, eben nicht natürlich, aber glücklicherweise eine ganz andere soziale Infrastruktur gibt für Menschen, die sich vorstellen, möglicherweise homosexuell zu sein oder bisexuell. Und wir haben das am Beispiel
von Hannover und Gütersloh dingfest gemacht. Aber du hast natürlich völlig recht, Bettina, ja, also so bei uns in der Stufe, da ärgere ich mich auch drüber, ne? Beziehungsweise sagen wir so, ich freue mich natürlich auch, ich sehe das natürlich auch sehr positiv mit diesem Wertewandel, ne? Aber gleichzeitig
was ärgert dich? Das habe ich nicht verstanden.
Ich ärgere mich, dass man da früher dann auch so wenig sensibilisiert für war, ja? So irgendwie hat das für einen nicht so existiert oder wenn, dann hat man es nicht ernst genommen. Und das ist doch einfach auch echt, man muss doch den Menschen respektvoll begegnen, ne? Und so jetzt ist es dann, vor 10 Jahren habe ich einen aus meinem LK getroffen, der kam mit seinem Lebensgefährten und war so voll normal, ja. Aber dann denkt man so, war ich denn damals immer korrekt? Naja, war man wahrscheinlich nicht, nicht? Man hat ja schon in so einer Gesellschaft gelebt, in der Männer bevorteilt wurden, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und man hat dann auch davon profitiert. Das heißt nicht, dass man selber auch irgendwie den Kram der alten weißen Männer nachgequatscht hat. Das heißt das jetzt nicht. Aber natürlich ist man im Fahrwasser der alten weißen Männer mitgeglitten und oft auch zum Vorteil, klar.
Ich glaube auch, es wäre interessant, du hast ja mit deinem Bruder einen Podcast, ja. Mittelalte weiße Männer, der heißt, hat jetzt noch einen zweiten Titel.
Ja, genau.
Nihorst.
Piratensender Nihorst.
Piratensender Nihorst, jo, genau. Jo. Ja. Ich finde es interessant, wenn und wichtig, wenn sich Männer dieses Themas annehmen. In alle Richtungen, weil ich immer das Gefühl habe, dass sobald Frauen oder Menschen, die als Frauen gelesen werden, sich da über dieses Thema unterhalten, setzt bei vielen so eine natürliche Schutzhaltung und Abwehrhaltung ein, die auch nachvollziehbar ist, finde ich, auf eine gewisse Weise. Wenn wir uns jetzt überlegen, das, worüber wir jetzt gerade sprechen, hat ja viele Jahre gebraucht. Wir reden über 3 Jahrzehnte, wenn man so will, ne? Damals, als wir zur Schule gegangen sind und wie es jetzt ist, wie es heute ist, wo wir in einer Großstadt wie Berlin sagen, also hier muss sich niemand mehr verstecken, ne? Man kann proud rausgehen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu zeigen. Da ist noch so viel in Bewegung, aber damals war es eben anders. Also insofern schön, dass man sieht, dass sich da was getan hat. Aber es gibt immer noch so viele Ecken auf der Welt, wo man das Gefühl hat, das wird zurückgedreht. Ne? Es werden ja auch Rechte für Homosexuelle wieder plötzlich wieder beschnitten in Ländern, wo man es nie für möglich gehalten hätte.
Ja.
Das ist schon echt irre.
Ja. Also meine Nachbarin, die ist so ein bisschen so lose befreundet, wie man das so ist. Ne? Und die ist schwarz und die sagt, natürlich ist sie ganz oft die einzige Schwarze. Nicht? In Berlin. Ne? Also es ist immer so
auf Feiern,
Restaurant oder feiern, Firma. Ah, ja. Ne? Und das ist immer so, oder ich dachte auch ich habe 17 Jahre in Köln gelebt und dachte immer so, ja, also als wäre ich schwul, würde ich sofort nach Köln gehen, weil die haben ja so voll Infrastruktur, Base und so, alles cool. Aber da gibt es natürlich auch gewalttätige Übergriffe auf homosexuelle Menschen in Köln, wo man denkt, es kann doch nicht sein, gerade ne? Also die Stadt ist ja, glaube ich, schon europaweit da für die homosexuelle Kultur bekannt und beliebt auch, nicht? Also ja, es ist dann immer so, klar, man will dann immer so einen Haken dran machen, aber irgendwie ist man dann doch noch in so einem Prozess drin, aber ich will jetzt auch nicht...
Nein, es geht ja auch
vor allen Dingen... Ich will es auch nicht verkomplizieren, also ich sehe das ja auch wie du, also es ist auch schon viel passiert und das ist auch gut, so.
Wir müssen zusehen, dass da, wo es noch nicht ist, dass sich was bewegt und dass man Menschen auch Zeit gibt bei vielen Themen. Als Überschrift steht da einfach immer, seid nicht gewalttätig. Also so, ne? Ob Leute dann ihren Radius erweitern und wie weit das dann geht, wie sehr sie sich dann öffnen. Manchmal sind es zum Beispiel, also bei einigen meiner homosexuellen Freunde waren es gerade die Großmütter, interessanterweise. Also die eigentlich wirklich in einer, ich will jetzt nicht viktorianischen Zeit groß geworden sind, aber dann doch eigentlich sehr mit sehr, sehr begrenzten Möglichkeiten und kleiner Weltanschauung. Aber diejenigen, die dann viel offener waren als die Mütter, die mit den Outings möglicherweise erstmal klarkommen mussten und die Omas, die dann plötzlich so, als wenn so ein Gelenk einmal so raus und wieder reingeht und sagt, komm, Liebe. Und dann kann man immer noch gucken, ob man das alles feiert und wie und was und so, aber erstmal Akzeptanz und Liebe. Ja,
ja, unbedingt. Und so unser Familienmodell ist ja dann manchmal so, wir leben weg von da, wo wir groß geworden sind, nicht? Onkels, Tanten sind alle weg, nicht? Und keiner ist irgendwie so 100% normal und früher in den Großfamilien, wenn man dann irgendwie, du springst irgendwie aus der Reihe. Dann hast du häufig in den Großfamilien einen anderen Verwandten gefunden, der das aufgreifen konnte. Oder wie du sagst, so eine Oma oder so. Ne?
Und wenn du Glück hattest, wenn deine Familie groß genug war. Ich glaube, es war auch einfacher, sich auf dieses Normal und Norm zu einigen. Und das ist heute nicht mehr so einfach und das ist gut. Allein das können wir schon mal feiern. Das ist dieses Normal.
Richtig.
Dass man sich darauf nicht mehr so verständigen kann. So,
bevor wir
nach Gützel gehen, habe ich mich, ist ein bisschen anbiedern, ne? Wenn ich jetzt hier mal, ich habe es gelesen, ich wusste nicht, dass Gütersloh auch Gützel genannt wird.
Wir Gütersloh, wir haben ja nichts, ne? Wir haben Bertelsmann, wir haben Miele, klar, wir haben mehr Kohle als ihr. Okay, das haben wir, gut, Kohle haben wir. Mhm. Aber was wir nicht haben, ist halt Kneipenkultur, sowas Großstädtisches wie die Hannoveraner und direkt nebenan. Ne? Oh, gut, wir haben euer Hochdeutsch, das haben wir auch.
Wir kommen jetzt erstmal zum Küssen. Wir kommen zu R.E.M. Wir spielen den nächsten Song und dann steigen wir ein. Das wollte ich ursprünglich sagen. Den Bus. Welche Linie fährt nach Nihorst?
Die 87 und die 1 damals. Dann aber die 49.
Okay, irgendwo da steigen wir ein. Ja. Aber erst hören wir Losing My Religion, R.E.M.
Ja.
Warum hören wir das?
Ja, das ist für mich der Knutsch-Song irgendwie. Ich habe auf der Brücke gestanden im Park der Weberei und habe geknutscht mit meiner damaligen Fast-Freundin. Und das ist so diese Zeit, Alte Weberei war so, ja, das war eigentlich so der einzige Ort bei uns. Die einzige Disco, wenn man so will. Die war auch dann so alternative-mäßig. Was lief da für Musik? New Model Army, kennt ihr das?
Ja.
New Model Army, R.E.M., aber auch so Vipers, das ist irgendwie so Punkzeug von früher. Dann war das alles ganz schön aufgeräumt. Die Subkulturen blieben unter sich, ja. Mhm. Dann hatten die Psychobillies ihren Turn, dann die Autonomen, dann kamen die Skinheads, dann war die Party vorbei, oh, ja. Ja, dann brannte die Weberei, das war dann irgendwie scheiße, ja. Da hat man doch gecheckt, Nazis, okay, die sind scheiße. Ich wollte mir eigentlich auch heute Napalm Death hier wünschen mit Nazi-Punks Fuck Off, aber ich wollte die Leute hier am Sonntag nicht so richtig erschrecken.
Das ist sehr nett von dir.
Die so gemütlich hier.
Obwohl ja viele das auch als Podcast hören. Das könnte jetzt also auch Dienstagnacht sein, weil wir hören jetzt mal R.E.M.
Ja.
Der Comedian Simon Gosejohann ist heute hier zu Gast. Das war R.E.M. Ich weiß nicht, ob Sie zu Hause oder wo sind Sie eigentlich gerade? Sitzen Sie im Auto oder wo kann man? Man kann in der Hängematte liegen. Vielleicht sind Sie unter Wasser und haben diese tollen Ohrstöpsel. Ich weiß nicht, Sie könnten überall sein. Sie könnten auf Bäumen sitzen. Sie könnten auf Bäumen sitzen. Der neue Podcast. Also jedenfalls, vielleicht haben Sie sich auch gerade Simon Gosejohann beim Zitat Knutschen vorgestellt.
Ja. C&A-Hose, Holzfällerhemd.
Ja, es gab noch keine H&M. Richtig. H&M hat uns dann irgendwie, ich möchte diese Firma wirklich nicht zu hoch halten, ich will keine Werbung machen, aber ja. H&M hat uns damals erstmal befreit von diesen C&A-Hosen und diesem ganzen anderen Kram, der unmöglich war.
Ja, ist so. Hat Karl Lagerfeld auch so gesagt. coole Mode ist jetzt nicht mehr so teuer, muss nicht mehr so teuer sein, ist
der Karl.
Es so. Das war die Offenbarung der 90er Jahre, ja. Selbstverständlich, Zara auch gut. Viele gute Modeketten gibt es mittlerweile, auch New Yorker.
Schreiben Sie an uns, wenn Sie uns einen Werbevertrag anbieten möchten.
Wir gucken,
wie weit wir kommen. Bist du damals als Junge, hast du so zwei Kategorien gehabt? Knutschen, / Küssen? Oder Sex? Oder war das offen? Also bist du irgendwie zu einer Party gegangen, hast gesagt, hoffentlich finde ich jemanden zum Küssen? Oder war da immer auch im Hinterkopf, mit der ich dann auch Sex haben könnte?
Also, so richtig habe ich die Frage nicht verstanden.
Ja, weil, pass auf, also ist auch wahrscheinlich wirklich doof gestellt, weil für viele...
Geht's nur darum in dem Alter irgendwie, ne?
Weiß ich, also entweder traut man es sich in einem bestimmten Alter noch nicht zu und sagt, ich will küssen und das ist so meine Fastfreundin und dann ist man so 3-4 Monate zusammen und man ist schon vorsichtig, aber geht noch nicht weiter, auch wenn man vielleicht zu viel Respekt hat. Ich kenne Freundinnen zum Beispiel, die haben gesagt, ich will auf diese Party gehen, ich hoffe, dass ich irgendwie da so ein bisschen knutschen kann. Und ich fand das immer befremdlich, weil ich immer dachte, wenn ich mit jemandem küsse, dann gehe ich auch mit ihm ins Bett.
Ah, okay. Mhm. Also, Stück für Stück. Ich verhaspel mich ja manchmal. Ist für den Leuten vielleicht schon auch. Ich war nicht der große Knattermeister, der irgendwie so einen hohen Bodycount mit 16, 17 schon hatte. Gab's auch schon dann in meinem Alter. Ich war das nicht. Knutschen, ich sag mal, erstmal wollte man auch irgendwie einfach ein Mädchen kennenlernen. Ne?
Gut, das ist ein guter Anfang.
Das vielleicht ansprechen, so diese Überwindung erstmal meistern. Und knutschen war wirklich auch, es kam mal vor, aber so jedes Wochenende irgendwie darauf zu spekulieren, wäre wirklich sehr unrealistisch gewesen. Also da hätte ich mich selbst belogen.
Okay.
So, aber unterm Strich
Du hast fast Freundin gesagt, als Anmoderation eben für, weißt du noch, woran es scheiterte oder war die einfach beide unsicher oder?
Wurde dann meine Freundin, aber ich bin da auch so drin, drin gelandet, nee, scheiße, doof ist doof, also ich bin da so reingerutscht,
ist rein, auch,
ja, ist auch irgendwie doof, ne,
aber so. Auch schön.
Ja, auch. Ich glaube, es war noch vor Sex. Mhm. Es war mit 15, glaube ich. Und wie gesagt, der R.E.M.-Song lief und danach New Model Army. Und es war ganz aufregend. Es war wahnsinnig aufregend. Es war dunkel und es war Sommer. Und
Es war Sommer. Niehorst ist ein ungefähr 800 Seelen.
Kann man so sagen.
Dorf ist es ja nicht. Ist es eine kleine Ortsstadt? Ja. Irgendwas. Aber es ist wahrscheinlich schön gewesen dort, seine Kindheit zu verbringen.
Ja, ja.
Viel Natur.
Also Niehorst ist am Ende ein Stadtteil von Gütersloh, aber ein ländlicher. Ne? Das kann man sich vielleicht hier in Berlin nicht so vorstellen. Aber es ist ländlich. Ja? Man fährt über die Acker. Und das ist für die Gütersloher, ist Niehorst hinterm Mond. Für uns ist Gütersloh aber nur 5 Minuten bis zum Ortsschild. Mhm. Wir sind da gut aufgewachsen. Ja, 2 Brüder, ne? Gab immer was zu tun. Arbeit auch, ja. Wir mussten auch arbeiten immer ein bisschen. Ne? Es ist ein Bauernhof. Wir sind auf dem Bauernhof groß geworden. Wir hatten einen Hühnerstall, eine Schweineställe. Und,
hast du das als Arbeit empfunden oder war das selbstverständlich?
Ja, also das Thema Arbeit kam in meinem Leben jetzt früher auf als bei anderen Leuten, glaube ich. Also ich habe mich gewundert, dass meine Kumpels dann irgendwie alle so einen Ferienjob machen wollten, um sich einen Fernseher zu kaufen. Irgendwie, sie haben dann da Marken in so einer Wurstfabrik so Reste vom Boden gespritzt. Und ich dachte, hä? Also wenn ich ihr wäre, dann würde ich jetzt einfach mal 6 Wochen nichts machen, weil Arbeit war für mich schon so ein bisschen so, Es gab schöne Arbeit auf dem Land, es gab auch nervige Arbeit auf dem Land.
Was war die nervige Arbeit?
Die nervige war Hühner umpacken.
Umpacken?
Ja, weil wir hatten so einen Hühnerstall, der kam erst dann ins Spiel, wenn es irgendwo zu viel Hühner gab oder zu wenige. Also wir hatten jetzt keine Hühnermast oder irgendwas so mit Küken zu tun, sondern wenn irgendwo ein Stall zu voll war oder wenn irgendwie eine Lieferung, ich weiß auch nicht, dann wurden die bei uns einquartiert. Man könnte sagen Hühnerhotel, aber das wäre ein ziemlich drastischer Euphemismus. Andere Vergleiche sparen wir uns, dann landet man auch wieder so im sprachlichen Abseits. Käfig halt, ne? Hühnerkäfige, ja. Und dann musste man mal, ich weiß die Zahlen nicht mehr so genau, ich habe schon mal irgendwo neulich 10.000 fallen lassen. Es können nicht 10.000 Hühner gefallen lassen. Wir können als Familie nicht 10.000 Hühner umgepackt haben. Fiel mir nachts irgendwann ein, als ich wach war. Ich so, Moment, 10.000 Hühner, das kann ich. So,
was einem nachts so einfällt.
Was einem
Moment,
nachts
das
so
können
einfällt.
Keine 10.000 Hühner gewesen sein. Und dann schläfe ich wieder ein. Was gehörte denn zu den angenehmen Arbeiten?
Treckerfahren ist gut. Oder wie unser einer Hilfsmitarbeiter sagte, Trecker fahren und Regen, das wie Urlaub. Das hat der Roger.
Ist das schön.
Ja. Und Radio?
Einer von diesen Treckern hieß, das finde ich sehr lustig, bezogen auf die Art, wie man dich eine Weile auch wahrgenommen hat, medial, Agro-Kid.
Richtig, das ist unser Trecker. Wir haben, ja, ach so, Agro-Kid, das ist unser Deutz. Wir haben einen Deutz Agro-Kid. Das ist ja hier. Hör mal, was ist denn das für eine famose Recherche?
Landmaschinen und so weiter. Ich hab mich schlau gemacht.
Agro-Kid, so hat man mich wahrgenommen, Bettina, Agro-Kid.
Naja, nein, das war jetzt einfach.
Doch, aber es stimmt schon. So einen Job wie du will ich auch haben. Einfach so assi durch die Straße laufen und so rumbrüllen. Wo ich so dachte, Alter, wir machen hier irgendwie Gags. Ich schreibe immer. Was geht ab?
Aber ihr wart wirklich, bevor du Comedy Street gemacht hast und auf diese Zeit bezog es sich, dass ich so manchmal dachte, wow, da hast du, und natürlich habe ich es etwas überspitzt formuliert, aber, und da will ich jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber natürlich habe ich mir Gedanken und viele Menschen haben sich Gedanken gemacht über diese Art der Unterhaltung, die auch Stefan Raab und andere, Wiegert Boning, also Emmanuel Peter Falvi, also dass man einfach so in Fußgängerzonen ist und Leute einbezieht. Menschen, die bis dato nicht wussten, dass sie jetzt Teil eines Sketches, eines Clips, eines Videos sein würden. Und das hatte verschiedene Schattierungen. Es ging mal extrem auf Kosten anderer und mal waren Menschen einfach nur dahingehend involviert, dass sie durchs Bild liefen und sich wunderten oder so, ne?
Ja, so und kann man sagen. Ich habe die ganze Palette bedient. Muss man wohl fairerweise so sagen. Also klar.
Ja, würde dir das heute, und es geht mir jetzt gar nicht darum, das in irgendeiner Weise zu verurteilen, ich weiß, es klingt sehr, sehr wertend, wie ich es jetzt gerade gesagt habe.
Das darfst du.
Ja, wir können ja vielleicht später in dem Kontext nochmal drauf kommen, inwieweit Menschen eigenverantwortlich sind und ja auch immer gefragt werden mussten, ob sie ihr Einverständnis geben dafür. Ne? Also so eine Einverständniserklärung brauchst du, wenn du jemanden, wenn du das ausstrahlst und nicht verpixelst. Also insofern, ja, aber würdest du sagen, dass du das heute noch so könntest? So Menschen so einbeziehen, auch dass du über deine eigene Schmerzgrenze möglicherweise drüber gehst?
Ja, das könnte ich, glaube ich, wieder abrufen. Aber ja, die Leute sind da schon ein bisschen sensibler geworden, zu Recht auch. Und du hast ja völlig recht in dem, was du sagst. Also natürlich, also für mich war das immer, manche sagen, das ist der King of Pranks oder sowas. Sowas kriegt man schon mal.
Prank ist ein Streich.
Also Prank ist ein Streich. Und der Prank hat mich eigentlich nie so wirklich interessiert. Ja, ich wollte halt immer einen Gag machen. Ja, und das kann man uns ja jetzt auch nicht, kann man mir auch nicht vorwerfen, dass ich habe Gags liegen lassen. Also es sind ja viele Gags abgefeuert und die stehen meines Erachtens auch im Vordergrund. Aber ja, manche Situationen, und ich gucke mir schon auch manchmal die alten Folgen an, die auch nicht mehr ausgestrahlt werden, weil manche Sachen sind dann auch einfach in die Jahre gekommen. Also es ist ja einfach viele Jahre her, die erste Staffel ist von 2002. Und ja, es geht einfach darum, beziehungsweise ich drehe auch aktuell ab und zu wieder so eine Sachen und ich will auch irgendwie die Leute nicht vorführen. Aber das funktioniert natürlich, wenn die Leute so ein Stück weit heftig reagieren. Das ist natürlich immer was sich gut klicken lässt, nicht?
Wenn du sagst, das ist in die Jahre gekommen, Humor altert ja sehr, sehr unterschiedlich. Interessanterweise so der große Meister, nehmen wir jetzt bei mir mal Loriot, ist so zeitlos, könnte man jetzt sagen. Man kann, man sieht anhand der Filme oder so, ne, da kann man eine Zeit zuordnen, aber im Sinne der Humorqualität würde ich jetzt sagen, vielleicht wenn ich länger drüber nachdenke, doch, ich glaube schon. Otto Waalkes, das kannst du festmachen an einer bestimmten Zeit. Ich glaube nicht, dass das heute auf dieselbe Weise funktionieren würde. Oder glaubst du schon? Wie würdest du sagen, wie altert Humor? Woran merkt man, dass etwas in die Jahre kommt?
Also ohne mich selbst beweihräuchern zu wollen, diese Folgen sind jetzt alt, die alten Comedy-Street-Folgen sind gealtert, liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, dass das grundsätzlich das Format eigentlich zeitlos ist.
Wie altern denn solche Gags? Weil sind sie dann so, dass man heute sagen würde, oh Gott, heute würdest du mit der Political Correctness sowas nicht mehr sagen dürfen oder sowas?
Zum Beispiel, über das, was wir schon gesprochen haben, so hier und da haben Figuren eine Haltung an den Tag gelegt, die heutzutage auch nicht mehr witzig ist. Ich meine, auch da war sie ja schon auf einer spielerischen Ebene. Und hat nicht mich dargestellt oder meine ernsthafte Unterhaltung, sondern nur um irgendwie einen Effekt zu erzielen. Aber trotzdem ist das dann aus heutiger Sicht schon wieder zu viel. Ja? So altern, den Wertewandel, über den wir gesprochen haben, das führt natürlich dazu, dass das doch viel aussortiert wird. Beziehungsweise finde ich, für mich ist das eigentlich der Reiz, ja, mit diesem Wertewandel mitzugehen und die Dinge neu zu fühlen, sage ich mal. Und da muss man halt einfach sich hinsetzen und überlegen, über was kann man denn Witz machen? Und wenn man da irgendwie aufmerksam ist, boah, da ergibt sich auch echt viel. Und ich habe schon ein paar Clips jetzt gedreht, die Themen aufgegriffen haben wie Manspreading oder Mansplaining. Wer besser kann das darstellen als ich, als mittelalter weißer Mann so, ja. Und sind ein paar gute Sachen dabei dann so. Also bei Instagram haue ich manchmal so ein Ding raus, hast du ja mitgekriegt, glaube ich, nicht?
Ja, I was wrong. Ich muss dich kurz unterbrechen den nächsten Song.
Musst du machen.
Social Distortion.
Richtig.
Wofür steht dieses Lied?
Das steht für Liebeskummer, tatsächlich meinen ersten Liebeskummer. Ja, Liebeskummer, ich hatte mich irgendwie getrennt. Und eine Trennung ist ja auch immer etwas, was wahnsinnig viel Energie kostet. Also ich weiß auch nicht, man lässt da irgendwie ein Leben zurück.
Oder Erleichterung.
Kann auch, ja doch, stimmt, natürlich. Ja, war in dem Fall nicht so, da war es irgendwie schwer, musste aber so sein. Und da bin ich mit meinem Fiat Uno, bin ich so durch den Kreis Gütersloh gefahren, so Herzogenaurach. Und dann lief, ja, dann habe ich Social Distortion, I Was Wrong gehört. Für mich eine Hymne, Liebeskummer-Hymne, aber eigentlich I Was Right, Bettina, eigentlich Was I Right.
Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Mein heutiger Gast ist der Comedian Simon Gose-Johann. Wenn Sie jetzt sagen, ist das der Gose-Johann, der Sohn von Brigitte und Helmut, der Bruder von Thilo und Robin, dann sage ich, genau der sitzt hier. Also zwei Brüder, du hast sie eben gerade schon mal erwähnt. Thilo ist 5 Jahre älter als du. Bei Robin weiß ich es nicht.
Thilo 4,5, Robin 2,5, kann man sagen.
Alles klar. Und letzterer lebte oder lebt noch in Wien?
Lebt in Wien, ja, genau.
Okay. Thilo und du, ihr habt relativ früh euer Fable, eure Vorliebe fürs Filmen entdeckt. Wahrscheinlich war er als 4,5 Jahre älterer derjenige, der schon eine Kamera hatte. War das so oder wie kam das?
Ja, genau. Von Onkel Wilfried hatten wir die Kamera geliehen. Hatte er geliehen und machte so seine ersten Versuche damit.
War das Super 8 oder wie hieß das? High 8, Super 8?
War das diese Super 8 war Film, ne? Video 8. Super 8.
Reden wir über eine Video.
Video, genau. Es war unbedingt Video. Und Heinzi, unsere Miezekatze, hat auf meiner Konfirmation ein kleines Häschen gefangen.
Oh.
Und vor unserer Nase aufgefressen. Komplett.
Nein.
Ja, das war eine Splatter-Orgie. Wilfried hatte sie von Anfang bis Ende gefilmt, mit Kommentaren versehen wie, Heinzi, gib ihm Saures.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, also in diesem Sinne haben wir das dann weitergeführt, sag ich mal. Mit der,
oh nein, Gott, natürlich ich meine, Heinzi ist 20, über 20 Jahre alt geworden,
ja,
oder?
Das ist ein Recherchewunder. Ja,
nein, ich meine, irgendwas scheint da ja richtig gelaufen zu sein. Also ich meine, wenn du Glück hast, wird deine Katze so 18 oder so.
Ja, aber die Miezekatze hat sich regelmäßig wohl gefühlt bei uns.
Jungen kleinen Häschen.
Ja, die Heinzi hat andere Katzen zusammengeschlagen, man kann es kaum glauben. Die war so eine liebe Schmusekatze bei uns und der Nachbarin ist sie schon ins Knie gesprungen.
Das war. Von hinten?
Ja, von hinten an die Wade. Ja, die hat sich aufgeführt bei den Nachbarn bei uns, das war schlimm. Und bei uns war sie immer ganz lieb, hat geweint, wenn wir im Urlaub waren.
Weil sie 3 Wochen nicht gefüttert wurde wahrscheinlich, irgendwas in der Art. Hat die, auf dem Hof fängt die auch Mäuse.
Mäuse,
ne?
Da ist Ratten, es Vögel, Häschen. Heinz, sie hat alles gekillt, Häschen. Das war ein Alpha-Weibchen, unfassbar.
Okay, und Onkel Wilfried nun hatte gewisse sadistische Züge, kann man das sagen?
Aber der war so Maurer, ne? Und hatte eine Baufirma oder so oder hatte bei uns auf dem Flughafen der Engländer hat er gearbeitet, dann hinterher PSA, PSA hießen die irgendwie, hat er gesagt, Penner, Säufer, Arbeitsscheue.
Ja. Oh Gott, so ein Onkel Wilfried.
Ja, Onkel Wilfried kam, die Legende besagt, dass er unter seiner Pudelmütze stets eine Flasche Bier mit sich trug. Ja, ich, was schöne Bescherung. Ich kotze euch unter den Tannenbaum, da habt ihr die Bescherung. Das sind so ein paar Wilfried Classics, die ich hier nicht ganz ironiefrei wiedergeben möchte.
Schade, dass man mit Onkel Wilfried nicht mehr übers Gendern sprechen kann. Er liegt wahrscheinlich unter irgendeiner Erde, oder?
Er liegt unter der Erde, man könnte aber mit ihm über Zahnbehandlung bei sich selbst mit der Bohrmaschine reden.
Nein.
Denn das hat er in der Garage gemacht.
Nein.
Und das wurde auch von seinem Schwiegersohn bei der Trauerrede wurde das zum Besten gegeben und irgendwie haben sich alle gefreut und waren so, yeah, das ist Onkel Wilfried, man. You name it.
Ja, ich habe schon vieles gehört. Ich habe wirklich schon vieles gehört.
Ja.
Also auch in Filmen als Zuschauerin. Aber jemand, der sich, das hat so ein Taxi-Driver-Qualitäten, wenn ich mir das so vorstelle. Also es hat auch schon wieder was Cineastisches, so schließt sich der Kreis. Aber
Wilfried hat man lieber als Robert De Niro in seinem Garten.
Er hat das bei sich selbst gemacht oder hat er anderen die Zähne gebohrt?
Nein, bei sich selbst. Ja, bei sich selbst,
Alter.
Ja. Und, okay. Und unsere Oma hat dann immer gesagt, Wilfried, wenn ich 80 snapp, dann tust du dir die Zähne rein. Hat er dann auch kurz gemacht, aber sofort nach dem Essen wieder raus.
Oh, ich brauche dringend eine kleine Pause. Deswegen kommt mir die nächste Musik ja, ganz los. Recht. Die Four Non Blondes, What's Up. Dazu noch ein Stichwort.
Meine erste Single habe ich mir gekauft, aber schon auf CD. Ich war 16 und ich hatte hier auf meiner ganzen Wange hatte ich Pickel. Dann bin ich nach Sylt gefahren, dann waren die alle weg. Und dann habe ich mir die Single gekauft. Ohne Akne. Das ist die Story.
Die Hörbarust ist eine Radiosendung, immer sonntags, 14 bis 16 Uhr. Das Team der Hörbarust ist Mariam Celik.
Yay!
Weil sie schreiben uns manchmal, was uns freut, weil dieses uns, das sind dann Mariam Celik und Bettina Rust, das bin ich. Und dann sagen sie immer Grüße ans Team. Und jetzt will ich einfach mal sagen, das Team, le Team, c'est toi et moi. Wir sind zu zweit hier, genau. Also vielen Dank für all Ihre in der Regel wohlwollenden Grüße und E-Mails und so weiter.
Das dynamische Duo.
Das dynamische Duo. Der neue Podcast mit so Max Gruber, a.k.a. Drangsal, können Sie sich anhören. Oder Anja Kling, Silvana Koch-Merin, Tristan Pütter, Andreas Pietschmann, Antje Boetius, Mimi Fiedler, Eva Karl-Faltermeier, Jochen Distelmeier, Jeremy von Matt, Uschi Brüning, Kurs, Guido Maria Kretschmer, Martin Rütter, viele, viele, viele Leute. Ach, Gerburg Janke, auf die weise ich nie hin. Dabei war das auch so eine schöne Sendung mit der. Können Sie sich alles noch anhören als Podcast über die Podcast-Plattform oder über YouTube. Und wenn Sie aber zu spät kommen, dann können Sie die nämlich nicht mehr anhören. Und deswegen rate ich Ihnen, abonnieren Sie die Hörbar als Podcast. Es kostet Sie nichts, aber dann bekommen Sie wirklich alle Gespräche und können immer noch entscheiden, was Sie sich anhören wollen oder nicht. Heute sitzt hier Simon Gose-Johann. Er ist Comedian. Ist das eigentlich vollständig? Und Filmer? Wie soll ich dich noch vorstellen?
Ach, vielleicht auch einfach Entertainer auf irgendeine Art und Weise.
Hier sitzt heute Simon Gose-Johann auf irgendeine Art und Weise irgendwie auch Entertainer und Filmmacher. Denn das ging ja, das war
so ein bisschen,
ne? Zumindest ging es so los.
Ja, richtig.
Mit deinem Bruder und dir und der Kamera von Onkel Wilfried.
Mhm.
Und der Wiese hinterm Haus.
Ja, ja.
Was habt ihr gemacht? Was für Filme waren das?
Ja, ich kam von Sylt wieder. Die Akne kam zurück. Ich musste filmen. Genau, also Thilo und ich und auch Robin selbstverständlich auch immer mal. Ja, wir haben halt, wir sind halt so klar das VHS, die VHS-Generation. Wir haben so die harten Streifen uns reingezogen. Ja, alle möglichen Chuck Norris, Stallone, so Rambo.
Splatter-Movies?
Splatter-Movies, was man so in den 80ern geguckt hat, ging natürlich dann auch rüber in die Zombie-Richtung und so. Die verbotenen Filme waren für uns spannend. 50 verbotene Filme gab es in Deutschland ungefähr. Und als wir dann selber kreativ wurden, ja, wir haben dann so Genre-Parodien gedreht eigentlich. Also mein Bruder, ich habe mitgewirkt. Mein Bruder ist da mit Sicherheit mehr noch der Filmemacher. Aber wir haben dann einen Superheldenfilm Anfang der 90er gedreht. Da waren wir doch ganz klar der Zeit voraus, ja. Also lange vor Marvel-Universum ist da schon der Superheldenfilm Captain Cosmotic in Niehorst entstanden. Und das ging natürlich nur mit so, ja, mit so, ja, mit so einer irgendwo ironischen Herangehensweise. Also mit auch, ja, Trash war auch so ein Wort damals.
Ich habe hier so Titel gefunden wie, und es ärgert mich sehr, dass ich diese Filme nie gesehen habe, Brennpunkt Neverhorst, also Niehorst, Neverhorst, Ingo Jones und die schlimme Mumie.
Ja, richtig.
Also es gab da, die Amateurfilmszene fand es super. Also was auch immer ihr da auf die Beine gestellt habt, das ging dann, wie auch immer ihr das kopiert habt, an das ein oder andere Festival. Ihr habt manchmal Festivals gewonnen, ihr habt manchmal Preise gewonnen. Richtig. Und habt euch auf diese Art und Weise auch einen Namen gemacht.
Das ist wahr, ja. Die 90er, die waren so ein bisschen so irgendwie so ein bisschen Punkrock-mäßig, nicht? Also mein damaliger Vorgesetzter, der meinte zu Ingo Jones, ah super, da werden Nazis zersplättert, ich bin Fan. Also das war dann so mit, über Peter Jackson kam das, Splatter war einfach noch so ein bisschen so ein Tabubruch, ja, mit dem man eine Aufmerksamkeit bekam. Aus heutiger Sicht guckt man sich irgendeinen x-beliebigen Film bei Netflix an und es fließt das Blut in Hülle und Fülle. Das war in den 90ern nicht so. Da war das irgendwie immer so ein bisschen verboten.
Kettensägenmassaker war so, das war ja ganz oben. Also das ist eins, was ich kenne.
Kettensägenmassaker, ja. Ein absoluter Klassiker des Indie-Kinos. Kann man nicht anders sagen. Gut gemachter Film ohne wirklich eine perverse Gewaltdarstellung. Also die fehlt ja bei Kettensägenmassaker. Aha. Das ist ja gar nicht da so. Und natürlich hat der Film Suspense und ist auf seine Art krass, ja, aber damals stellte man sich da irgendwie einen, ja, Leatherface vor, wie er da irgendwie die Leute zersägt. Heutzutage zersägt er die Leute, es ist jedem egal, aber der erste Teil ist nicht so, das kann man jetzt so nicht sagen. Egal, aber er war verboten und damit natürlich ein Mythos.
Mir fällt Dexter ein. Das ist ja auch schon wirklich eine alte Serie, das war ja wohl eine der ersten, ich weiß nicht, Netflix-Serien oder ich weiß es gar nicht, vielleicht war es auch gar keine Netflix-Serie.
Es war vor Netflix. Netflix wäre jetzt You, Bettina.
Ach ja, das stimmt. Da habe ich auch. Ganz genau. So, dass es einfach legitim ist, dass der Sympathieträger, wenn man so will,
killt, Zeug hält.
Schneidet, rattert, fräst und es gibt doch so eine ganz fiese Maschine, die Gabba-Maschine. Hast du die nicht, kannst du die nicht auch bedienen? Wie heißt das? Scheiße, ich hab's mir rausgesucht.
Der You-Killer meinst du jetzt?
Nein, du. Es gibt doch so eine, wie heißt denn diese Maschine, die mit der man den Boden so auflockert, mit diesen Zellen?
Grubber. Ja, grubbern kann ich, also wie ein junger Gott. Ich bin ein Grubbergott.
Okay, grubbern. Ja. Grubbern ist, wenn man den Boden auflockert,
richtig,
oder?
Richtig, warum war ich damals kein Serienkiller? Wen hätte ich alles weggrubbern können?
Oh Gott, Himmel. Aber ich glaube, wenn man grubbert, dann tötet man wirklich wahllos, oder? Da hinten hat man so viele verschiedene scharfe Messer, die in den Boden eindringen und wieder hochkommen. Es sind wahrscheinlich keine Messer. Was ist das?
Ja, doch, so es sind Zähne. Schon auf eine Art Klingen, die zumindest den Boden aufreißen. Also dass ich da nie drauf gekommen bin. Hast du recht. Könnte man dementsprechend zweckentfremden.
Es ist noch nicht zu spät. Aber ich will auch hier niemanden auffordern zu irgendetwas. Nur wenn die Kamera läuft. Also wenn ihr daraus einen Film macht, aber nicht, wenn das in irgendeiner Weise, na, ihr wisst schon. Und dann kam dieser Film. Ah, toller Titel. Operation Dance Sensation. Richtig. Der später dann auch 2003, 2004 von Stefan Raab promoted wurde. Also so langsam habt ihr euch den Weg gebahnt. Man muss dazu sagen, es gab damals noch Viva 1 und Viva 2. Das heißt, eine große Spielwiese für alle möglichen Formate und Menschen, die sich als Moderatoren und Präsentatoren und Präsentatorinnen ausprobieren konnten. Operation Dance Sensation nun erzählt vom bösen Söldner Atlas, vom guten Kopfgeldjäger Jackson, gespielt von deinem Bruder. Du warst natürlich Atlas.
Ich war Atlas.
Beide, und das ist ein Plot, der mir wirklich die Gänsehaut über den ganzen Körper treibt. Ihr wollt gebrauchte Waffen verkaufen und eröffnet dafür eine Tarnfirma, und zwar eine Disco mit dem Namen Dance Sensation.
So ist das, richtig. Jackson, der Kopfgeldjäger, wird genau dieses Unterfangen unterbinden mit einem sehr hohen Bodycount am Ende, wie man es aus den Filmen kannte, der 80er. Ja, das war Operation
Dead. Und das muss so viel Spaß gemacht haben. Ihr habt, glaube ich, 6 Jahre gebraucht, um diesen Film fertigzustellen.
Das kann sein. Ich glaube, Captain Cosmotic hat 6 Jahre gebraucht. Operation Dance Sensation, glaube ich, nur so 2 oder 3.
Ach so, okay, na dann, das geht ja.
Ja, es war viel Arbeit. Da war man so in diesem Studentenalter. Dann ging das. Kamen alle irgendwie so freiwillig. Ne? Da ging es auch nicht um Geld. Und haben wir das geschafft. Also Thilo war derjenige, der Film studiert hat. Nicht? Mhm. Und ich war ja auch schon so ein bisschen in der Medienwelt unterwegs. Wie du sagst, Viva 2 war wirklich ein Alternative-Sender. Genau, das Wort ist mir eben nicht eingefallen. Aber das hat natürlich Nirvana angestoßen. Dass die 90er und Rage Against the Machine und so, diese Alternative-Kultur, in der sich viel getümmelt hat. Und eben auch so dieser etwas abseitige filmische Geschmack noch zu Hause war, ne? Und da aber auch irgendwie immer eine Klientel gefunden hat. Das hat natürlich gut gematcht irgendwie.
Du hast vorher eine Ausbildung gemacht. Hast du das gemacht, weil das der Deal mit deinen Eltern war, um sie zu beruhigen?
Ja, und um mich zu beruhigen. Genau, ich habe eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht. Und zum Ende der Ausbildung haben wir einmal Captain Cosmotic, habe ich da gezeigt. Und da wurde ich beschimpft, was denn nicht mit mir normal wäre.
Von deinen Eltern oder wie?
Nee, Entschuldigung, von meinen in der Klasse der Auszubildenden. Die waren alle so alt wie ich oder 2 Jahre jünger. Die haben mich beschimpft, weil wir hatten bei Captain Cosmotic schon auch ein paar ordentliche Splatter-Szenen, also so effektmäßig ganz ordentlich. Aber es war ja auch lustig. Ja, die FSK hat den ab 12 freigegeben. Nicht? Und dann sitzt du da in Bielefeld-Sennestadt mit Gleichaltrigen, die dann so gedacht, das kann nicht sein, was dreht ihr denn für eine kranke Scheiße? Dann denkst du, okay, ich muss mal weg jetzt aus Bielefeld-Sennestadt. Jetzt muss ich mal weg.
Warum hast du denn überhaupt, also Industriekaufmann, was wäre denn dann Plan A oder Plan B, je nachdem gewesen? Wo hast du dich denn gesehen?
Ich dachte, man muss lernen, mit Geld umzugehen. Dann kann das nur richtig sein.
Das ist sicherlich nicht ganz verkehrt.
Und Robin hat da auch nämlich eine Ausbildung gemacht. Und wenn ich nicht mehr weiter wusste, habe ich das gemacht, was Robin gemacht hat, mein Bruder.
Druckform, was sind
das? Das war Thilo, war Katastrophe. Thilo hatte auch Latein gewählt und ist glorreich gescheitert mit vielen lustigen Anekdoten, wo es, der Notenspiegel hat, andere Geschichte. So, Robin hatte auch zum Beispiel LK, Geschichte Englisch gewählt, dachte ich mir, ich bin schlecht in der Schule, ich wähle aber das, was Robin macht. Bin ich so einigermaßen mit durchgekommen bei der Ausbildung dann dasselbe. Ich will nicht immer so weggleiten vom Thema.
Das hier ist, wir sind wie 2 Steine, die über eine Wasseroberfläche springen und immer mal wieder aufkommen und dann irgendwann untergehen, wahrscheinlich.
Ja, jedenfalls Bettina, ich kann mit Geld umgehen jetzt.
Das ist wirklich auf lange Sicht nicht ganz unwichtig, nee. Was auch immer umgehen bedeutet. Ja. Gut, Gorilla Biscuits hast du mitgebracht, den Song. New Direction.
Ja, genau. Wir waren so eine Skateboard-Clique, BMX. Ich war immer BMX-Fahrer und das habe ich geliebt. Und bis heute tatsächlich, beides. Und das war die Musik, die war so begleitend. Rap auch, aber ich habe mal lieber den Song genommen, so dieses Straight Edge Hardcore. Ja, höre ich eigentlich bis heute gern, die Band. Habe ich noch vor 2 Jahren live gesehen in Berlin.
Der Comedian und Entertainer Simon Grosejohann sitzt mir heute als Gast gegenüber. Bevor du zu Viva gekommen bist oder zu Viva 2 auch in dem Fall, warst du Teilnehmender, sagen wir es mal so, eines doch für damalige Verhältnisse sehr, sehr experimentellen Formats, das im WDR lief, WG Europa oder so ähnlich.
Ja, es war Klein-Europa in einer WG. 6 junge Menschen, eine Spanierin, eine Irin, Franzose, Italiener, Pole, Deutscher.
Ihr habt 1 Jahr lang mietfrei in einer Kölner WG gelebt.
Mhm.
Und das war aber, im Grunde war es ja fast zeitgleich zu Big Brother, ne? Kam Big Brother
ja,
die erste Staffel etwas später?
Völlig richtig. Das waren die Themen, die in der Luft hingen. Jeder war verunsichert. wie sehr werden wir überwacht? Und tatsächlich war das Genre der Doku-Soap bis dato noch nicht geboren, obwohl es schon die Fußbräuchs gab. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Doku-Soap, vielleicht die erste Deutschlands. Sie waren auch tatsächlich bei uns auf der Einweihungsfeier. Mhm. Ja, und das war, wussten nicht so ganz, was auf uns zukommt. Ich dachte natürlich, das ist meine Gelegenheit, jetzt werde ich prominent und dann geht alles viel leichter.
Naja, es ging zumindest in die Richtung. Ja, also erinnerst du dich an dieses Jahr oder fiel es dir schwer, dann da auch dann Abschied zu nehmen? Wie oft wurdet ihr gefilmt? Gab es da fest installierte Kameras? Wie viele Fragen kann man in eine Frage packen?
Dann mache ich die Antwort umso leichter. Und zwar war in, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt schöne Bilder, es war in dem Jahr die G7-Konferenz.
Ich erinnere mich sofort. Also nein, erinnere mich nicht.
Achso ja, also G7, nicht? Und im Museum Ludwig, weißt du? Und dann die 7 Staatschef halt, nicht? In Köln. Und da hatte der WDR sein Budget rausgehauen. Und dann blieb für die kleine WG Europa irgendwie nicht mehr so viel über. So war das. Dann fanden wir eigentlich kaum noch statt. Und dann waren wir noch...
Wie war das denn geplant? Also gab es fest installierte Kameras da?
Nein, das war nicht so. Wir hatten alle so einen kleinen Digital-Camcorder, der war damals neu auf dem Markt, so ein bisschen schachtelig, silbern, vielleicht erinnern sich die ein oder andere Leute, von Sony, darf ich jetzt vielleicht mal sagen, gab zig andere gute Marken noch, aber ne, das war so ein bisschen wegweisend, damit sollten wir uns selber filmen, richtig, und damals gab es auch noch 1Live TV, das ist dann ja so in der Medienwelt, das wurde dann direkt abgesetzt. Da fanden wir dann auch nicht mehr, da war alles zerplatzte so ein bisschen. Am Ende waren es 4 Folgen nach Zimmerfrei. An die Sendung können Sie sich ja vielleicht noch. Und das war schön, weil mich doch viele Menschen so in meinem Alter, so studentisches Alter, darauf angesprochen haben. Unabhängig von dem, was ich irgendwo gemacht habe, das blieb in deren Gedächtnis, weil die wirklich dann meinen Lebensweg verfolgt haben und das spannend fanden.
Ich würde mal jetzt rausrufen, ihr lieben Produzentinnen und Produzenten, ich finde, es ist nach wie vor eine irre gute Idee, auch wirklich unter dem Aspekt Europa, also da unterschiedliche Leute, ich meine, der RBB hat sich ja nun wirklich als sehr, sehr, sehr innovativer und sehr moderner und schreckfreier Sender herausgestellt. Warte mal, da verwechsel ich da was. Naja, also eigentlich müsste ein Sender, ein öffentlich-rechtlicher Sender, der die Stadt Berlin auch mit in der DNA hat, genau so ein Projekt starten. Im Sinne Europas, im Übrigen auch im Sinne junger Menschen, die zusammen leben und durchaus auch mit fest installierten Kameras, weil das ist ja heutzutage irgendwie eine sehr, keine Ahnung, heute wissen Menschen, worauf sie sich einlassen bei so einem Format, viel besser als damals. Ich finde, das ist nach wie vor eine super Idee, um auch mitzukriegen, wie Menschen miteinander ins Gespräch kommen, welche Themen sie aus ihren Ländern auch mitbringen, ne, wie man Konsens findet, wie man sich auch Traditionen annähert und solchen Sachen.
Ja, richtig. Der Pschimek, der hat mich ganz klassisch unter den Tisch gesoffen, ey, frag nicht nach Sonnenschein.
Welche Nationalität hatte der?
Pschimek war Pole und haben wir Wodka zusammen getrunken. Ich habe verloren.
Du kannst doch einen Polen nicht zum Saufen auffordern.
Nee, habe ich dann auch gelernt. Und dann sind wir noch rüber auf die Party von Markus Kafka. Hör mal, das war auch geil. Das war Köln in den späten 90ern. Das war geil.
Das war das goldene Zeitalter des Fernsehens.
Vielleicht.
Vielleicht, ja, ja. Okay, wir spielen wieder Musik und dann kommen wir ein bisschen mehr in die Gegenwart und auch zu deinem neuen Projekt. Heinz-Rudolf Kunze und Achim Reichel hast du mitgebracht. Mhm. Meine eigenen Wege.
Ja, genau. Ja, das sind genau so die Leute, die ich eigentlich immer gehatet habe. Ja, das ist genau die Generation, mit denen ich nichts zu tun haben wollte. Also Deutschrock, der Feind. Und dann habe ich letztens ein Skateboard-Video gesehen, da haben die einfach so Amis hier, so waren so Skaten in Berlin, haben den Song drunter gelegt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann muss ich sagen, so diese alten Recken, ja, wie die beiden, aber auch Konstantin Wecker, dieses Singer-Song-Ding, ja, ey, hat auch so seine Qualität. Und hier, an diesem Moment, springe ich jetzt einfach mal über meinen Schatten und sage, ey, hört euch mal das Lied an, es ist irgendwie geil. Und es trifft ja auf jeden zu. Jeder geht seine eigenen Wege, okay. Aber ey, es macht irgendwie Spaß, der Song.
Doch so wahr ich jetzt hier stehe, ich bereue keinen Schritt. Und so wahr ich weitergehe, meine Zeit mit dir kommt mit. Ich gehe meine eigenen Wege.
Also das war schon ein Song, bei dem es mir, die ich nichts mit der Skateboard-Szene zu tun habe, schwerfällt, dass ich mir vorstelle, es ist nicht ganz so einfach, dass ich mir vorstelle, dass Amerikaner diesen Song unter einen Skateboard-Szene legen.
Habe ich auch nicht gecheckt. War ich sofort Fan, dass die das gemacht haben. Ich
das weiß, ist so diametral.
Ja.
Also das ist
und deswegen gut.
Mhm. Gut, du hast ja, also wie gesagt, ich verstehe zu wenig davon. Wahrscheinlich ist da eine Ebene, die ich noch nicht ganz gecheckt habe.
Mich inspiriert das immer so musikalisch. Also mein Musikgeschmack ist nicht so richtig so eine Passion, sondern Musik ist für mich oft auch so ein bisschen Beiwerk. Deswegen ist der auch so ein bisschen durchwachsen. Also ich habe mich hier total zurückgefahren. Ich habe auch da manchmal noch mehr Krach so im Angebot, aber ich merke schon, es geht dir auch vielleicht so ein bisschen an die Grenzen. Aber Radio 1 ist ja so.
Nein, Radio 1, wir sind, das ist, und außerdem wird aus dem Podcast wird dann sowieso die Musik rausgeschnitten.
Ja,
genau. Das, naja, gut. Also Miriam ist jetzt gerade unzufrieden. Ne, wir machen immer so den Anfang des Liedes und den, das ist auch vielleicht für diejenigen unter Ihnen und euch interessant, die, die den Podcast noch nie gehört haben, sondern immer sonntags. Hm? Das ist nicht 1:1. Also klar, es ist sowieso weniger Zeit, weil die Nachrichten wegfallen und so, aber die Songs werden angespielt und rausgefadet. Wie lange ungefähr? Eine Minute insgesamt, Miriam?
Ja, 45 Sekunden.
Ja. Guck, und sie macht das immer. Die gute Seele dieser Sendung. Du hast ja sogar ein Fingerboard. Das richte ich jetzt, diesen Satz mit dem Ausrufezeichen richte ich jetzt wieder an dich, Simon. Ja. Was ist denn ein Fingerboard?
Nee, kennst du es nicht?
Nein. Also jetzt, ja. ich hab's gegoogelt. Ich weiß jetzt, was
ja.
es ist.
Ja, gut,
es ist
gut,
ein Skateboard für, ja. also das so aussieht, als wenn, wie so, für so Barbies oder so.
Exakt, ja. Ja, es ist eigentlich, finde ich, schon abgefahren, weil das gibt eigentlich nichts Vergleichbares. Also Fingerboard ist ein Skateboard für die Finger und man kann damit wirklich so Skateboard fahren wie im Video. Und man muss dann die Tricks auch beherrschen und es ist wahnsinnig schwierig. Einfachere Tricks sind nicht so schwierig. Was natürlich cool ist, weil man kann mit dem Fingerboard auch, wenn es draußen regnet, bei sich zu Hause wahnsinnig brutale Gaps nehmen. Oder halt Rails, nicht? Rails sind Treppengeländer, ne? Das ist natürlich so ein bisschen die Königsdisziplin der Streetfahrer, ob nun beim BMX oder beim Skaten. Rails sind schon eine Ansage. Du kannst dir vorstellen, dass man als Mann da schwer stürzen kann. Aber die Frauen sind auch am Start auf jeden Fall. Also Frauen-Skateboard ist cool.
Und lass
cool
dir sagen,
geworden.
Wenn Frauen auf eine ähnliche oder genau diese Stelle stürzen.
Ist nicht so viel besser.
Es ist nicht sehr viel besser.
Ja, das hab ich auch schon mitgekriegt.
So,
ja.
Aber apropos cool. How to Dad heißt dein neuer Podcast.
Yo,
und
yo.
Darin fragst du dich, beziehungsweise eigentlich die, um die es geht und die es letztendlich auch beurteilen, nämlich Kinder. Und du hast ein paar ziemlich pleatsche Kinder gefunden. Also die sind wirklich, pleatsch heißt, aufgeweckt. Die können toll erzählen, finde ich. Die sind selbstbewusst, freundlich. Die haben was in der Birne. Und mit denen unterhältst du dich darüber, wie man eigentlich ein cooler Vater ist, was dazugehört.
Ja. Genau, also richtig, so ein bisschen war ich ja da doch immer ein bisschen cringe oder peinlich in meiner Fernsehhistorie und das gehört auch so ein bisschen zu meinem Wesen dazu. Aber nicht minder interessiert es mich natürlich auch so, wie die das sehen. Diese Frage kann jetzt nur ich stellen, wie kann ich ein cooler Dad sein? Kann man vielleicht als Papa sein Kind gar nicht so gut fragen, ja? Ich kann das schon. Und das ist so die Motivation, die ich so habe.
Stellvertretend für andere. Also du willst es für dich. Du bist selbst Vater eines Sohnes, der jetzt 3 ist oder 4?
Der ist, wird im Mai 4.
Mhm.
Genau. Und richtig, das ist so meine Mission. Ja, ich will später mal ein cooler Papa sein, weil es ist einfach so, du hast dann den Fahrradhelm auf. Und musst ihn ja auch tragen, du willst ein gutes Vorbild sein und im selben Moment hast du aber vielleicht deine Coolness auf der Strecke gelassen.
Was ist denn Coolness?
Boah, was ist Coolness? Ja, das ist auch sowas, womit ich mich mein ganzes Leben beschäftigt habe. Wie schafft man es, cool zu sein? So eine gewisse Lässigkeit, so eine Unabhängigkeit, ja. oder irgendwie, ja, man, dass man selbst ist, ja, obwohl man vielleicht einen Fahrradhelm auf dem Kopf hat.
Das
nicht?
Ist doch, glaube ich, schon, und da, das ist doch, glaube ich, schon die Lösung, dass solange man noch relativ jung ist, denkt man, dass die Coolen die sind, die gegen bestimmte Regeln verstoßen und sich irgendwie einen Scheißdreck kümmern zum Beispiel. Die sind einfach cool, die stehen drüber.
Stimmt.
Und dieses Wort, vielleicht ist das Wort auch einfach wirklich ein Gefäß, das damit einverstanden ist, dass sich der Inhalt mit den Jahren ändert. Denn heute ist cool genau das, was du jetzt gerade beschreibst, für mich finde ich. Cool sind Menschen, die sich nicht so sehr von anderen Leuten beeinflussen lassen, dahingehend, wie sie sich selbst beurteilen. Das ist toll.
Ja, das ist richtig. Und das denke ich auch. Und ich gebe dir natürlich auch vollkommen recht. Ich glaube, es ist ein Gefäß, was unterschiedlich gefüllt wird. Aber manchmal denkt man als Papa, was ist cool? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich
ist,
weiß
ist dein
es
Vater cool?
Nicht mehr. Mein Vater, ja, auf eine Art ist er cool, ja.
Wodurch?
Ja, weil er genau eben das ist, was du sagst. So harte Urwestfale, so eigensinnig.
Cool ist ja nicht stur. Das ist ja nicht damit gemeint.
Okay, mein Vater ist eher stur. Aber das ist dann halt eben so, ne, wenn man dann so die Kinder fragt, was man dann für Antworten kriegt, ja, und wie die einen völlig neuen Zeitgeist annehmen und völlig für als selbstständig so weiterentwickeln, ja.
Gib mal ein Beispiel.
Ja, also zum Beispiel der eine, der war so völlig nerdy, der war begeisterter Schlagzeuger, ja, dann hat er sich irgendwie auch für AC/DC begeistert, dann denkt man so, okay, das hat er irgendwie vom Vater, hat er aber nicht. Er hat sich begeistert für AC/DC, Basketball, Schlagzeug und elektronische Musik. Und er sagt, wenn er so Basketball spielt, das hat so einen Rhythmus, ja, das ist auch irgendwie, also Basketball ist irgendwie für ihn auch wie Musik. Und das sind so Aussagen, wo man so denkt, so,
wow,
hä? Ein Mädchen ist kulinarisch auf der ganzen Welt zu Hause, wo man auch denkt, okay, mit 10? Ah ja, okay, kennt sich aus, ja, mit Artischocken und diesen Dingen, ja, das mag sie gern, ja, vor allem auch die fernöstliche Küche, wo man denkt, hä? Aber es ist halt einfach, es macht einfach Bock, die auszufragen. Und
das
die haben auch Spaß rauszuhauen. Weil so, ne, also Entschuldigung, jetzt
habe ich. Das habe ich gemerkt. Ich habe mir zwei Episoden schon angehört. Aber welche Rückschlüsse lässt das auf die Väter zu in dem Fall? Wir wollen ja auch die Mütter jetzt gar nicht ausklammern. Also Fakt ist, dass das jeweils Kinder geworden sind, was auch immer sie schon mitbringen, das weiß man ja irgendwie nicht. Man weiß nur, dass Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, immer schon irgendeine Art von Wesen mitbringen. Und wenn sie dann sehr viel Glück haben, haben sie tolle Eltern, die ihre Fähigkeiten unterstützen und die sie vielleicht ein bisschen leiten. Mhm. Aber was sagen solche Aussagen über die Dads aus, also über ihre Väter.
Ja, also es wächst eine Generation von Individualisten heran. Es ist unglaublich. Dads, ja, klar. Also die wachsen natürlich auch in einem tollen Umfeld auf. Ne?
Und was ist ein tolles Umfeld? Das hat ja nicht immer was mit Geld zu tun. Da geht es wahrscheinlich um Aufmerksamkeit, da geht es um Zuwendung, da geht es, weiß ich nicht, um Bildung, dieses sehr hölzerne Wort in dem Kontext. Oder welche Worte würdest du jetzt nutzen?
Unbedingt. Das ist der Schlüssel dazu. Unbedingt. Dass man da, ja, natürlich, also Kinder müssen dann auch schon dahingehend so unterstützt werden, auf jeden Fall. Wobei ich dann das Elternverhältnis jetzt nicht so hinterfrage und auch nicht so beleuchte. Mhm. Ne? Die Eltern, die sind eigentlich Backstage und haben nichts zu sagen bei meinem Podcast, ja. Und das genießen die Kinder halt auch so, ja. Das geht halt um sie und so, die plaudern jetzt so aus dem Freien heraus. Mhm. Und ich glaube, also das es gibt einfach super Kinder, ist überhaupt keine Frage, super viele. Ich habe das Glück, mit ihnen zu sprechen. Ich glaube, in einer Familie muss man ja auch mal ein bisschen aneinander vorbeileben, weil man auch irgendwie sein eigenes Ding machen muss, ja, um seine Persönlichkeit zu finden, weil man auch vielleicht kaputt ist, die Eltern auch irgendwie kaputt von der Arbeit.
Kaputt im Sinne von müde.
Müde. Mhm. Achso, nee, genau, nicht kaputt. Ja, es ist kaputt und Familie ist ein bisschen schwierig, gebe ich dir recht, ja. Und dann ist so diese Kommunikationsebene, dieses Ding, ich bin dein Vater, was kann ich eigentlich besser machen, die ist vielleicht nicht so gegeben, nicht? Weil man auch als Vater immer auch irgendwie ein Stück weit Sicherheit vorleben möchte. Also ich habe nie so viel moderiert in meinem Leben, wie seitdem ich ein Kind habe. Ich moderiere den ganzen Tag.
Was heißt denn moderieren in dem Kontext?
Ja, jetzt ziehen wir die Jacke an, dann ziehen wir die Schuhe an, wir gehen mal da rüber. Ich muss dem ja auch irgendwie die Welt erklären. Ja. Mhm. Und das muss ich, wenn ich irgendwie so beim Fernsehen irgendwas moderiert habe, muss ich irgendwie nicht halb so viel erklären. Und da muss man schon viel kommunizieren, viel verbalisieren. Und das auch am besten ohne meine ewigen Gedankensprünge, bei denen die Leute nicht mitkommen. Also man muss klar formulieren, nicht? Man muss wissen, was man möchte, um das vorzuleben. Und ich kann jetzt in meinem Podcast so das alles fallen lassen und kann einfach nur so sprechen, ey, was ist los? Wie geht's? Was geht denn ab? Also wir porträtieren auch und es ist für mich was ganz anderes, wenn ich irgendwie die Gespräche führe, so, dann bin ich interessiert. Aber wenn man es dann so später hört, ey, ich wundere mich auch echt über die Kinder, was darüber kommt.
Kurzer Wasch hast du mitgebracht. Ja, alle Mann. In einem.
Ja.
Wenn Sie jetzt, ich wiederhole mich jetzt, ja, die Hörbar abonniert haben als Podcast, dann erinnern Sie sich möglicherweise an das Gespräch. Der war nämlich wirklich ein guter Gast, Kurt Savasch. Das ist ungefähr so 6 Jahre her vielleicht. Nee, sagt Miriam.
Doch. Ist eine Weile.
Na, vielleicht 4.
Er ist ja schon lange
4 Jahre King, vielleicht.
Ist ja lange schon King of Rap.
Okay, also ich habe ihn als sehr angenehm und sehr sympathisch und auch lustig empfunden. Er hat auch tolle Geschichten erzählt. Du hast alle in einem mitgebracht.
Ja.
Wofür steht dieser Song?
Hat mich damals geflasht, höre ich zusammen mit meinem Sohn, der ist auch Fan. Alle mal, Papa, mach nochmal alle in einem an. Sind wir Fan. Kann er, find er geil.
Ich bring Rap zu warm. Du willst battlen, doch dein Rap zu arm. Wenn ihr mich noch nicht kennt, merkt euch jetzt meinen Namen und sagt Essa, Power, Essa. Der Rest braucht nicht mehr zu rhymen, denn ich allein vereine alle in einem. Rap zum Bahn. Du willst battlen, doch dein Rap zu arm. Wenn ihr mich doch nicht kennt, merkt euch jetzt mein Name und sagt Essa, Power, Essa, der Rest braucht nicht mehr zu rhymen, denn ich allein vereine alle.
Der Entertainer und Comedian Simon Gosejohann ist heute hier zu Gast. Und wir sprechen über seinen neuen Podcast How to Dad. Die erste Episode ging am 25. März online. Nun ist ja dieses Thema, du hast dir ein großes Thema ausgesucht, ein weites Feld, mit vielen, vielen, vielen Facetten. Wie hältst du es persönlich? Glaubst du, dass Eltern auch Freunde des Kindes sein sollten?
Ja, das ist so eine Frage, die man sich natürlich dann mal stellt. Also man sagt ja, dass die Eltern der Fridays for Future Generation die Freunde ihrer Kinder sind. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Bei mir ist aber so, ich habe jetzt keine Angst davor, nicht sein Freund zu sein in einem Moment. Ich glaube, wenn ich mich davon abhängig mache, dann wird es ein bisschen schwierig. Also ich muss nicht sein Freund sein, ich bin sein Papa.
Ja.
Aber wir haben, muss ich auch sagen, sehr viele freundschaftliche Momente und das genieße ich auch total. Er fährt jetzt seit gestern BMX. Ich fahre ja auch gern BMX. So, wir fahren morgen, machen wir eine kleine BMX-Tour. Mal gucken, was, weiß auch noch nicht jetzt. Keine 10 Kilometer so, ja, aber super, ja. Und ich verschließe mich nicht davor. Aber ich muss manchmal auch, die Welt ist dann auch, also ich habe manchmal das Gefühl, ich muss ihn nicht immer in Watte wickeln. So manchmal ist die Welt oder zumindest den Rahmen, den ich begleite oder an ihn weitergeben muss, ist dann manchmal so, gibt es ein klares Ja oder es gibt ein klares Nein. Normal gibt es natürlich immer mehrere Möglichkeiten, aber manchmal gibt das die Situation nicht her und dann finde ich, kann man auch mal sagen, nee.
Und total, aber es ist interessant zu sehen, wie schwierig sich das offenbar kommunizieren lässt, dass Eltern heute vermehrt Angst haben, genau diesen Rahmen auch zu bilden, innerhalb dessen sich ein Kind ja auch sicher fühlt. Ne? Also das ist ja, und wo es ja auch dazugehört, sich irgendwann aus diesem Rahmen zu lösen, dagegen aufzubegehren, wieder zurückzukehren, eine gewisse Sicherheit darin zu haben. Also das kennen wir ja auch rückblickend. Ich kenne es aus so vielen Gesprächen jetzt hier, dass ich einfach auch und auch eben selbst die Erfahrung gemacht habe, dass die, also Freundinnen und Freunde lernst du ja kennen. Aber du brauchst eben ein Vater oder eine Mutter oder einfach so Bezugspersonen, die dir auch ein bisschen sagen, wo es lang geht. Und selbst wenn du es manchmal zwischendurch ziemlich scheiße findest, dann wird das dazu beitragen, dass du deine eigene Persönlichkeit entwickelst.
Ja, denke ich auch. Genau. Und er muss sich auch von mir abgrenzen können. Und Ich brauche, also aktuell nicht, nicht?
Ist noch ein bisschen früh.
Ist nicht sein Bedürfnis, ne? Es wird kommen. Aber ich muss mich manchmal auch von ihm abgrenzen. Und das ist dann natürlich, tut einem auch manchmal weh oder manchmal, ja. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das durchsetzt, wird es dann auch von ihm respektiert, ne? Und vielleicht auch gemocht, ja? Oder so als, so, ja, halt einfach hingenommen, ne?
Hast du in den Gesprächen, die du bis jetzt geführt hast, was gelernt oder was hast du zum Beispiel gelernt aus diesen Gesprächen?
Ja, es bereichert alles so meinen Horizont, nicht? Und es gibt mir natürlich auch einen Aufschluss davon, was da auf uns zukommt für eine Generation, wie die ticken und gleichzeitig werden auch meine Klischees vorgeführt, ja?
Zum Beispiel?
Ja, wie die dann das alles immer so vermischen, nicht? Ja, der eine war totaler Gamer und eine totale Leseratte. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt so mein Klischee, ja, aber man sagt ja schon dann immer so, der spielt die ganze Zeit und man soll doch Bücher lesen, ja.
Ich erinnere mich an den einen Jungen, oh, der gefiel mir auch so gut, der dann sagte, ja, aber wenn ich das Handy dann eine Stunde in der Hand habe, dann lege ich das, aber da weiß ich aber schon, jetzt muss ich es mal weglegen, jetzt male ich mal was. Und ich habe gedacht, ich hätte mich verhört, ja. Mhm. Und dann, ich habe gedacht, der hat wahrscheinlich gesagt, ich mache mal was. Aber du hast dann so nachgefragt, was malst denn du? Und dann erzählt er, dass er malt und dass sein Vater auch malt. Dann erzählt er, spricht er erstmal darüber, was sein Vater malt. Und dann kommt man wieder zurück dazu, dass er große Freude daran hat. Und das stimmt. Das ist so dieses, ja, die jungen Leute daddeln ja nur noch so an ihren Devices rum. Ja. Und dann plötzlich ist da jemand, der aber dann zwischendurch auch den Pinsel in die Hand nimmt und da große Freude dran hat. Super.
Man gewinnt dann auch einfach wieder Vertrauen vielleicht in die Kinder, die man dann hört, aber vielleicht auch in seine eigenen so, weil die haben schon auch, also die sind auch sehr reflektiert, darüber wundere ich mich. Ich weiß nicht, wir Erwachsene denken immer so, ich habe mich erst ab der Pubertät reflektiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist immer so, bei uns spielt das so eine ganz wichtige Rolle, ja, über sich selber nachzudenken.
Wie findet ihr diese Kinder?
Die waren ja nicht so richtig redaktionell mit Vorgespräch. War jetzt natürlich, geht man jetzt erstmal noch bei den ersten Folgen, sind wir noch so ein bisschen übers Umfeld gegangen. Mhm. Sind trotzdem Kinder, die ich nicht kenne, aber wo ich dann, ich glaube, ich drei Eltern kannte ich, flüchtig. Ja, die müssen natürlich schon Bock drauf dann haben. Ne? Also klar, davon lebt es. Und da gibt es aber viele.
Und werdet ihr diese Bubble, nenne ich es jetzt, auch verlassen und da auch mal so einen Blindflug machen und möglicherweise auch dieses, keine Ahnung, einfach mal gucken, ein anderes soziales Umfeld, um zu gucken, inwieweit sich da die Gespräche ähneln oder verändern?
Ja, von meiner Seite gerne, klar. Ja. Also, da bin ich immer für zu haben. Also generell, also ich höre ja einfach gern zu. So, ich höre gern, was die so erzählen, was da so rüberkommt. Das ist ja wirklich meine Motivation dahinter, ja. Dass ich genieße das total. Ich habe das irgendwann mal, glaube ich, auf dem 70. von meinem Vater gemerkt, ja. Da waren auch halt die Kinder von meinem Cousin und ich fand es einfach so spannend, ey, was geht denn jetzt bei denen eigentlich ab? Weil das ist so, man selber ist auch irgendwie mit den Trends hinterhergejagt und irgendwann, spielt das aber einfach keine Rolle mehr. Es spielt keine Rolle, was ich denke, welche Formate ich mag. Ich bin kurz davor, aus der Zielgruppe rauszufliegen. Also, ne, wie auch immer. Also ich meine, in meiner Generation ist man so ein bisschen festgelegt. Da brodelt es nicht. Aber bei denen, ey, da passiert so viel. Und man weiß es einfach nicht. Ne? Alle sagen irgendwie so, TikTok, was denn das? Ja, guck's dir doch mal an. Ne? Also, ja gut, jetzt bin ich auf diese Social-Media-Geschichte. Die ist ja auch nicht ganz unumstritten. Aber so Paw Patrol. Ich dachte, oh, Paw Patrol, was ist das? Ja, guckt man sich's dann halt mal an. Ne? Was passiert in deren Welt? Jetzt, okay, ich komme wieder von Höchstgen auf Stöckskin. Bremst mich, Bettina.
Also ich muss dich bremsen, weil unsere Zeit um ist. Ja, es gibt noch einen Song, den du anmoderieren kannst und auch bitte sollst, weil warum ist der hier? Das ist Get It On, Turbo Negro.
Oh, ja.
Das ist Punk, glaube ich, ne? Oder was ist das? Oder
Death Punk. Norwegischer Death Punk.
Okay.
Das ist zurückzuführen auf meine Zeit bei Viva 2. Das war da so der Zeitgeist in der Etage und der hat mich sehr beflügelt. Ich mag den Song bis heute, ist ein bisschen krachig. Und ja, Leute, get it on.
Also How to Dad, der neue Podcast mit Simon Gose-Johann. Auf allen gängigen Plattformen wahrscheinlich, yes. Denke ich mal.
Jo.
Gut, okay. Und wann kommen immer die neuen Episoden? An was für einem Wochentag?
Immer samstags.
Immer samstags, okay. Gut, dann hören wir jetzt ein bisschen norwegischen, finnischen Death Punk.
Ja.
Und ich danke dir für all deine Geschichten und viel Spaß mit den Kindern und überhaupt im Leben.
Dankeschön. Und, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und nur das Beste zurück.
War danke. Super. Vielen Bis Dank, bald. Tina. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.